ARD. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Irgendwie riecht es hier schon ganz schön nach Räucherstäbchen.
Natürlich lief das Ding auch auf Partys.
Das klingt so überhaupt gar nicht nach Party.
Es wurde auch nicht immer getanzt. Es wurde auch auf dem Boden gelegt. Also auf jeden Fall wurde aus in the Garden of Eden in der Garda da wieder.
Es ist doch gut, dass das aufgeklärt wurde durch diesen Podcast, auch für mich, Idioten.
Klingt nicht nach Party, hat er gesagt. Und jetzt tanzt er selber.
Ich bin Frank König, hallo. Heute gibt's eine Geschichtsstunde, Hefte raus. Nee, natürlich geht's um
Meilenstein. Ja, Herr Lehrer!
Natürlich geht's um Meilenstein-Album. Eins, das ganz viel Geschichte und Zeitgeist in sich trägt. In der Garda da wieder von Iron Butterfly kam mit Erscheinen dieses Podcasts vor 55 Jahren raus. Im Juni 1968, dem Jahr der Revolte. Irgendwie riecht's hier schon ganz schön nach Räucherstäbchen. Wow. Welch ein Riff und welch ein monströses Werk, das da auf der B-Seite des Albums ist, In der Garda da wieder. Aber das Album hat ja auch noch eine A-Seite und man reibt sich verwundert die Augen, wie sich der Sound der Band plötzlich verändert hat. Verspielte Spät-Hippie-Romantik stößt auf die Vorboten von Hard and Heavy, wohlgemerkt vor Deep Purple und Led Zeppelin. Aber das Verrückte ist, der Song In der Garda da wieder ist älter als die Songs auf der A-Seite, aber dazu später. Bei mir sind heute aus der SWR1 Musikredaktion Stefan Fahrich und Thomas Ibrahim. Hallo ihr zwei.
Hi.
Hallo auch.
Den SWR1 Meilensteine Podcast gibt's übrigens auch in der ARD Audiothek. Guido Bankert und Gerd Millmann haben an meilensteine@swr.de geschrieben und In der Garda da wieder vorgeschlagen. Gerd schreibt, Iron Butterfly sollte in Woodstock dabei sein, wurden aber nicht abgeholt. Ihr In der Garda da wieder war ein absoluter Hit für mich und ich brauchte die LP mehrfach, weil ich sie bis zur Zerstörung gehört habe. Darum ist die LP für mich ein Meilenstein, in einem Rutsch im Studio live eingespielt. Einfach ein Klassiker. Vielen Dank und danke für die Vorschläge natürlich. So, weil es mein Steckenpferd ist, übernehme ich heute mal den geschichtlichen Überblick. 1968 tut sich was in der Musik und es tut sich was in der Gesellschaft. Veränderung ist angesagt, nicht nur in Deutschland, wo junge Menschen gegen das von Nazi-Seilschaften durchsetzte Establishment demonstrieren. Heute wird oft vergessen, dass das Ganze ja nicht nur eine Rebellion linksradikaler Studenten gewesen ist. Der Aufbruch war fast überall zu spüren und das weltweit. In den USA forderte die Bürgerrechtsbewegung ein Ende der rassistischen Diskriminierung. Studierende rebellierten gegen den Vietnamkrieg, genau wie ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen in Paris oder in Berlin. Und auch im sogenannten Ostblock ging die Jugend auf die Straße, zum Beispiel in Polen. Und der Wind of Change, der wehte damals vor allem durch die Tschechoslowakei. Das endete allerdings, als sowjetische Panzer den Prager Frühling niederwalzten. Der Soundtrack des Jahres kam von Meilensteinen wie Electric Ladyland von Jimi Hendrix, dem weißen Album der Beatles, Beggar's Banquet von den Rolling Stones und In der Garda da wieder von Iron Butterfly und von vielen, vielen anderen mehr. Die deutsche Single-Hit-Parade, da herrschte allerdings noch der Schlager. Das holländische Stimmwunder Heintje sang von Mama und der Sehnsucht nach der heilen Welt, Heichi Bum Baichi Bum Bum, die es nie so gegeben hat. Was für Gegensätze. Und apropos rassistische Strukturen, Nazi-Gedankengut und rebellierende Studenten, so klangen die Gegensätze damals in Wort und Musik. Achtung, Trigger-Alarm, es folgen Originaltöne von damals mit rassistischer Sprache. Das sind Zeitdokumente tatsächlich.
Sind Sie der Meinung, dass Studenten demonstrieren sollten?
Eine Demonstration ist nie gut. Wir in Deutschland, wo wir den Krieg verloren haben, ist immer gut, wenn man brav ist.
Ich bin dafür, nicht wahr, dass die Studenten wohl demonstrieren. Man muss nicht gleich draufschlagen. Wir sind ja schließlich hier keine Neger wie drüben in Amerika, sondern wir müssen uns eben mit dem Munde verteidigen.
Vergessen den Schmerz und den Kummer der Welt.
Der Spitze fordern, dass kein einziger amerikanischer Soldat von West-Berliner Boden aus nach Vietnam geht.
Gucken Sie mal die Haare, langen Haare, die Gesichter an. Die Studenten rauchen auf der Straße Zigaretten.
Das sind Tagediebe. Die sollen arbeiten.
Der Faschismus steckt in unserer Struktur. Die Struktur ist kapitalistisch und die haben wir zu stürzen.
Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sie abschaffen, erstmal die Haare schneiden lassen und ins Arbeitslager schicken.
Ein Attentat in Berlin hat heute Nachmittag, wenige Stunden vor den Feiertagen, Bestürzung in der Bundesrepublik ausgelöst. Rudi Dutschke, Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes und Wortführer der außerparlamentarischen Opposition, ist auf dem Kurfürstendamm niedergeschossen worden.
Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen. Außerdem liegt das Fahrrad noch genau in der Stellung, in der Rudi Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von den 3-4 Schüssen getroffen wurde.
Er stand dann auf und schrie nach Vater und Mutter. Und ich muss zum Friseur und ist ungefähr dann 50 Meter weitergelaufen, ist dort umgekippt und seine letzten Worte waren: Soldaten, Soldaten.
Ja, so war das 68. Rudi Dutschke hat das Attentat damals überlebt, ist aber 79 an den Folgen der Verletzungen gestorben. Die Schüsse hat damals der rechtsradikale Hilfsarbeiter Josef Bachmann abgegeben. Es wurde lange behauptet, er sei Einzeltäter gewesen, bis erst 2009 herauskam, dass er sehr wohl Kontakte zu Nazi-Gruppen gehabt hatte. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Ich will aber nicht unerwähnt lassen, dass es auch in der linken Szene eine Radikalisierung gab, die in den Terror der RAF und Bewegung 2. Juni mündete. Die meisten Menschen sehnten sich aber einfach nach mehr Freiheit und Gerechtigkeit, was sich auch in den Wahlen bemerkbar machte. 1969 wird Willy Brandt zum Bundeskanzler einer sozialen liberalen Koalition gewählt. Sein Motto war: mehr Demokratie wagen. Jetzt aber zurück zur Musik von 68 und zu Iron Butterfly. Stefan, was war das für eine Band damals und was war los bei denen zu dieser Zeit?
Also ich möchte ja gerade mal hier den Bundeskanzler abwandeln. Mehr längere Musikwagen, das wäre wohl das Stichwort gewesen bei Iron Butterfly. Also Doug Engel, der war eigentlich geboren Omaha, Nebraska, also weit ab vom Schuss. Mhm. Sein Vater Lloyd, der war Kirchenorganist, sehr wichtig, wir werden das nachher noch sehen, den Einfluss. Macht ihn also sehr früh mit Musik bekannt, in dem Fall sicherlich Kirchenmusik, auch was wir nachher Einflüsse hören, Bach und so weiter. Und er zog dann später mit seiner Familie von Nebraska nach San Diego. Und da kam er dann Anfang der 60er nach San Diego und spielte dann regionalen Bands. Also rund um San Diego, mehr ging da eigentlich nicht. Also eine Band war zum Beispiel Jerry and the Jerry Tones. Da habe ich mal ins Bandheftchen geguckt. Da wurde er noch als Pianist geführt im Bandheftchen. Sehr, 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 sehr kurze Haare, noch hier Sakko an. Und danach bin ich bei der nächsten Band, The Palace Pages, da wurde er dann schon als Orgelspieler geführt. Okay. Und wir kommen der Sache von Inner Garde da wieder und von Iron Butterfly immer näher. Dann wollte er aber schlussendlich nach Los Angeles, er wollte Filmmusik auch machen, er konnte auch Noten lesen. Und in Los Angeles, da wurde die Band, die Kernband von Palace Pages dann zu Iron Butterfly. Ein Name, also der eiserne Schmetterling. Also der Schmetterling überhaupt ein sehr beliebtes Zeichen in der Zeit, Hippie-Zeit, auch von der Gegenkultur. Ja. Und das kombiniert diese weiche, zarte Schmetterling mit Eisern. Mhm. War auch die Absicht, denn sie suchten nach einem Bandnamen, der sozusagen beides ausdrückte. Also schwer war von der Bedeutung her und gleichzeitig schön. Und da kamen sie auf Iron Butterfly. Es gab noch eine andere Band, die Iron Butterfly hieß, die sich in San Francisco rumtrieb. Da hätte es beinahe Probleme gegeben, aber diese Band ist leider nicht so richtig aus den Schuhen gekommen. Ist dann vom Markt verschwunden quasi. Und sie haben ihren Namen behalten können. Und sie wurden dann in Los Angeles, wurde er dann quasi Hausband. So war das ja früher. Auch die Beatles kennen wir noch von Hamburg. Ja. Da spielte man in einem Laden rund um die Uhr. Das waren 6 Tage die Woche, 3-4 Auftritte pro Abend. Ja. Also da hat man sich schon einiges an Live-Härte angeeignet. Und 1966 kam dann Ron Bushy als Drummer dazu. Ja. Der war wohl sehr begehrt in der regionalen Szene. Es gab verschiedene Bands, die ihn haben wollten. Und schlussendlich bekam Iron Butterfly den Zuschlag. Und dann ging so die Sache los mit der Band. 67 fingen sie an zu touren mit den Doors, Kenneth Heath, Jefferson Airplane, die Yardbirds, also alles, was in diesem Umfeld Los Angeles, und Los Angeles war der Melting Pot zu der Zeit für diese Band, was da war, mit denen ging die Band auch auf Tour selber. Sie traten viel in der Clubszene auf, sicherten sich dann einen Plattenvertrag. Und nach Veröffentlichung Anfang 68 ihres ersten Albums, Heavy, da gab es erstmal wieder große Rotation innerhalb der Band, was bei dieser Band eigentlich, also die wechseln die Mitglieder wie andere Leute, die Unterwäsche, muss man ehrlich sagen. Und dann haben wir die Besetzung, die dann später auch in der Garde der Wieder aufgenommen hat. Wobei, wir werden da auch noch hinkommen, der Song viel früher schon entstanden ist in seinem Kern. Und dann kam Ende des Jahres das zweite Album in der Garde der Wieder. Und das war ein solcher Mega-Erfolg. Über 4 Millionen Mal verkauft. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Zahlen, mittlerweile 30 Millionen Mal verkauft. Und das für einen... für ein Psychedelic-Rock-Album Ende der 60er, es ist ein Mörder-Verkaufszahl. Doug Engel hat wohl auch einmal gesagt, dass sie sehr im Geld geschwommen haben, also sie hatten genug Geld, er ist dann auch wieder pleite gegangen nachher, aber sie hatten richtig viel Geld. Das war, ihr Leben veränderte sich. Es gab auch noch eine gekürzte Version dieses Inner Garda, kam auch noch in die Charts, aber war jetzt nicht der Mega-Erfolg. Man hat sich das Album gekauft, um die 17 Minuten 20 Version von Inner Garda da wieder zu hören. Led Zeppelin war selbst mal Vorband von Iron Butterfly, genau so war es. Und es gibt ja, um mal auf den Erfolg zu kommen, auch noch diese nette Anekdote, weil das US-Radio war natürlich maßgeblich beteiligt, weil sie haben diese Nummer gespielt und zwar in der ganzen Länge gespielt und es gibt diese nette Anekdote, dass natürlich die Radio-DJs froh waren, weil sie einfach mal eine Platte hatten, wo sie 17 Minuten Pause hatten.
Wo sie auch einfach mal auf die Toilette gehen konnten. Genau. Es gab ja noch keinen automatischen Piloten in dem Studio.
Da hatten wir mal schön 17 Minuten in der Garde dann wieder aufgelegt.
Thomas?
Das war der Toilettentune. auch für Number Two möglich.
Ja, und das war im Prinzip so die Entstehungsgeschichte. Und nach dem Erfolg ging es dann los. Also sie waren dann natürlich auch mal gebucht für Woodstock. Da sollten sie auftreten. Haben sie leider nicht geschafft. Also das Equipment hing erstmal fest. Aha. Sie hingen dann auch fest in New York noch am Flughafen. Es gab dann eine Zusage des Veranstalters, wir schicken euch einen Hubschrauber, keine Sorge. Sie sind dann mehrfach zwischen Hotel und Flughafen hin und her. Es kam nie ein Hubschrauber an.
Und auch so eine typische Geschichte. Ne,
und so zum Schluss waren sie, aber statt des Hubschraubers kam ein Telegramm an, weil das sehr, sehr nett ist. Also auf Deutsch war es aus Gründen, die ich nicht näher erläutern kann, bis sie hier sind, um ihre Situation zu klären. Da ich weiß, dass sie Probleme haben, müssen sie eine andere Transportmöglichkeit finden, es sei denn, sie wollen nicht kommen. Das hört sich jetzt harmlos an, nach einer netten Absage. Wenn man das allerdings im Original liest, weil es waren einzelne Zeilen und wichtig ist der Anfangsbuchstabe des jeweiligen Satzes. Und da hätten wir, for reasons I can't go into, wir merken uns das F, until you are here, wir merken uns ein U,
ich ahne,
clarifying your situation, ein C, knowing you are having problems, ein K, dann fehlt noch ein J, ein O, ein U, das kriegen wir auch noch hin. Die Veranstalter hatten ihn dann ganz nett und unzärtlich mit diesem netten, ich glaube, Akristikon heißt das, wenn man die Anfangsbuchstaben zu einem neuen Wort zusammensetzt und das ergab dann, ich sag's jetzt einfach mal, fuck you. Sie wollten sie dann auch gar nicht mehr haben. Aber ich glaube, das war ihnen relativ egal, weil der Erfolg dieses zweiten Abends in der Garde der Wieder war unglaublich.
Hm. Ja, 30 Millionen von einem 17-Minuten-Song.
Nein, es gab auch eine A-Seite.
Ja, da kann man stimmt.
Ich habe das Album übrigens so circa 7 oder 8 Jahre später kennengelernt. Wie gesagt, 68 kam es raus. Ich war noch in der Grundschule jedenfalls, hatte pfeifrisches Drüsenfieber, musste wochenlang das Bett hüten und verbrachte die Zeit mit der Plattensammlung meiner Schwester Ulla. Ich würde sagen, das war eine kindliche Prägung damals. Ich säße ohne den blöden Pfeifer vielleicht gar nicht hier. Hätte ich mich vielleicht nie für Musik interessiert. Thomas, du hast, um es mit den Worten Helmut Kohls zu sagen, die Gnade der späten Geburt und hast das Album sozusagen erst im historischen Kontext kennengelernt. Ein bisschen hat es dich ja schon geschüttelt, als ich dich gebeten habe, heute mitzumachen. Warum tust du es dann trotzdem?
Ja, geschüttelt ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich musste erst mal im Kopf kratzen. Ich kannte den Titel, also wirklich Inner Garda da Vida hatte ich schon mal gehört. Und ich kannte das Riff und ich habe es dir dann ja auch direkt geschickt über unseren Chat. Ja. Also meine erste Referenz, da kommen wir später vielleicht auch drauf, war einfach eine Simpsons-Folge. Ja. Mitgemacht habe ich natürlich, weil ich einfach gerne mit euch über Musik quatsche und weil mir das auch immer mal so einen Anlass gibt, Musik zu hören wie früher sozusagen. Ja. Also kennt vielleicht jeder, das ist alles so ein bisschen entwertet und man hört Musik heute so ein bisschen nebenbei. Mhm. Aber auch in meiner Jugend, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es bei euch ähnlich war, da hat man sich ja noch hingesetzt mit einem Album und dann das von vorne bis hinten durchgehört und im Booklet geblättert. Ja. Und so ähnlich habe ich es jetzt auch gemacht, mich hingesetzt, das Album zwar bei Spotify aufgerufen, aber dann die Kopfhörer auf und dann habe ich dazu gelesen, sozusagen ein bisschen, was du rumgeschickt hast und was man sich im Internet zusammensuchen kann.
Und ich kann schon mal vorab sagen, ich fand das sehr schön. Also mir gefiel das Album sehr gut.
Oh, da bin ich ja positiv überrascht.
Ja, ja, also ich war auch positiv überrascht sozusagen, weil ne, wir hatten ja schon ein bisschen drüber gequatscht und du hast gesagt, ja, das Entscheidende ist natürlich die B-Seite.
Ja.
Aber auch die A-Seite hat mir gut gefallen. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich am Bass geschult wurde früher.
Okay.
Und der Bassist auf dem Album ist zwar nicht immer der tighteste, aber der hat richtig Spaß. So.
Das stimmt, ja.
Und hat mir Spaß gemacht, das zu hören. Ich habe es heute Morgen dann auch nochmal beim Joggen gehört. Auch da geht es. Also da gehen wir gleich noch drauf ein. Und also ich habe mitgemacht aus Interesse sozusagen. Und ich wurde jetzt quasi belohnt dafür. Und
das ist schön zu
hören.
Das
freut mich doch sehr.
Ja. Bevor wir jetzt über die nur aus diesem einen einzigen Song bestehende B-Seite sprechen, reden wir auch mal über die oft eben, wie du gesagt hast, missachtete A-Seite. Ob zu Recht missachtet oder nicht, besprechen wir gleich. Du hast ja schon die Andeutung gemacht, dass es gar nicht so schlimm war, die zu hören, obwohl sie kaum jemand kennt. Hier ist der Opener Most Anything You Want, ganz viel 60-Speed-Hippie-Romantik. The Summer of Love war ja gerade mal ein knappes Jahr her. Most anything that you want, girl. Einfach schön, ne?
Ich glaube, er singt alles, was du willst. Mädchen ist für mich okay.
Ja. Mhm. Subtil, subtil.
Nein, hippie-mäßig einfach, glaube ich.
Ja. I just want to make you happy. Most anything you want, Stefan. Wo und wann hast du das Album zum ersten Mal gehört? Und sei ehrlich, hast du die A-Seite damals überhaupt aufgelegt?
Ich habe die A-Seite zum ersten Mal jetzt bei der Vorbereitung auf diesen Podcast gehört. Nein, ich habe sie wahrscheinlich schon mal kurz gehört, aber es ist jetzt, als sie nochmal gehört hat, ist es mir, glaube ich, genauso gegangen wie beim ersten Mal. Es ist Musik, die sehr, sehr, sehr in ihre Zeit passt.
Mhm.
Mit, ja. Wo der Sound sich ein bisschen Sound dabei ist, wo du sagst, okay, den kenne ich, da ist ein bisschen Door-Sound, da ist ein bisschen das dabei und so weiter. Aber es ist schon sehr reife Beatmusik eigentlich. Ja. Und auch von den Songs her, die klassischen Längen, 3-2, so um die paar Minuten. Mhm. Also insofern ist es mir nicht in Erinnerung geblieben, weil es aus der Zeit für mich einfach bessere Beatmusik gibt.
Mhm.
Gekauft habe ich mir die Scheibe selber nicht, sondern es war natürlich wie bei dir ähnlich, mein großer Bruder.
Mhm.
Und das war dann aber auch erst Mitte der 70er, weil mein Bruder ist 59 geboren. Dann habe ich sie natürlich auch bei ihm gehört. Ich erinnere mich noch an einen orangenen mobilen Philips Plattenspieler, den man auch batteriebetrieben konnte. Das ist so eine Erinnerung, die ich habe, wo dieses Ding wohl auch drauf...
Bei vollen Batterien 45, drauf, bei leeren
Wir hatten das, jetzt kleine Anekdote, wir haben das sogar mit in den Urlaub genommen, haben dann, weil es in den Autos noch nicht diese großen Anlagen gab, haben dann hinten auf dem Rücksitz mit den Kindern gesessen und haben dann diesen Plattenspieler auf den... Und wenn es in die Kurve ging, machst du es mal...
Ich mag es mir gar nicht vorstellen.
Hallo, das war der Walkman der damaligen Zeit. An das erinnere ich mich und natürlich lief das Ding auch auf Partys.
Ja.
In einem sehr psychedelischen Partykeller, den wir hatten. Der war mit dem damals noch als Bioprodukt titulierter Alufolie ausgekleidet, komplett mit selbstgebastelter dreiwege Lichtorgel. Also die Klischees, die dieser Song und diese Zeit erfüllt, war auch bei uns im Partykeller zu sehen. Und natürlich, das muss ich wirklich sagen, ich glaube, das zentrale Element war dieses Schlagzeug-Solo in der Garda da Vida.
Ja.
Also an das erinnere ich mich besonders. Komischerweise sollte ich mich auch an den Gitarrenriff als Gitarrist irgendwie erinnern und ihn als besonders, also aber das habe ich nicht. Ich fand diesen Fuzz-Sound, also dieses, ein Fuzz ist so ein Effektgerät, ja, dass das Gitarrensignal auf eine besondere Art und Weise verzerrt, dieses grelle, krasse Verzerren, das auch Hendrix ja auch benutzt hat, das war nie mein Ding. Insofern hat mich der Sound eigentlich, dieser Gitarrensound, ich habe den nicht gemocht.
Mhm. Mich jetzt hat speziell bei Inner Garda Vida.
Bei Inner Garda Vida, auch auf der A-Seite
hat er diverse Soli. Ja.
Aber für mich in Erinnerung geblieben ist deutlich, wie gesagt, Party, die Stimmung, die Platte verbreitet hat und das Schlagzeugsolo.
Mhm. Ich finde das faszinierend, weil also so für mich sozialisiert nach 1990, das klingt so überhaupt gar nicht nach Party. So überhaupt gar nicht für mein Empfinden. Das finde ich super faszinierend.
Ja, guck dir alte Beat-Club-Folgen an, dann kannst du das noch nachempfinden. Mhm. Das ist dann einfach so, ne? Also wir kennen das noch.
Es wurde auch nicht immer getanzt. Es wurde auch auf dem Boden gelegt.
War das so ein bisschen wie diese Folge von Raumschiff Orion, die du mir letztens gezeigt hast?
Ja, genau, so etwa. Das ist dieselbe Stimmung.
Unsere Kollegen vom Online-Portal laut.de haben eine sehr liebevolle Review über das Album verfasst und sie schreiben zum Opener, den wir gerade gehört haben, ein amerikanisch gefärbtes Beatstückchen mit einer fröhlichen Orgel à la Love Her Madly von den Doors und einem trivialen Liebestext, wie es von einem Dutzend anderer Chartkapellen aus dem Summer of Love stammen könnte. Trotzdem scheint schon hier etwas nicht zu stimmen, denn die schreiende Gitarre von Eric Brunn und der markante Gesang zwischen Ironie und Arroganz von Keyboarder Doug Engel erlauben keine Hippie-Idylle. Da drücken ein paar spitze Stöckchen in den Rücken beim gemütlich bekifften Liegen auf dem Huckleberry Finn-Strohsack. Ja. Ach, das ist ein gottvolles
Jetzt schon
Bild.
Mal eine vielen Dank an
die, vielen Dank an die lieben Kollegen. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Bild. Da kann man was mit anfangen. Besser kann man es nicht ausdrücken. Thomas, hörst du das raus oder ist das für dich ein Echo aus längst vergangener Zeit?
Ich höre das schon irgendwie raus. Also ich finde, man hört diese Zwischenphase. Man ist noch nicht ganz im Hardrock der 70er, den ihr jetzt schon mal ein bisschen hat anklingen lassen. Und man ist aber auch nicht mehr ganz in dieser Beatzeit. Was hast du gerade gesagt, Stefan? Reife Beatmusik, ne? War dein Wort, glaube ich. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Was mich hier auf jeden Fall sehr gefreut hat und irgendwie im Beat auch hält, da kommen wir später nochmal drauf, sind halt diese Backing-Vocals, ne? Diese Chorgesänge, diese Us und As, ja. Genau, die mich sehr stark einfach an die späten 50er, frühen 60er irgendwie, ich habe dann immer direkt die Beach Boys im Ohr. Das ist auf jeden Fall noch das Beatige. Die Lead-Vocals hingegen, dachte ich jetzt über die ganze Platte hinweg, also der Doug Engel, der klingt wie ein schlimmer Finger. So, ja, also nicht, also wenn ich nehme jetzt mal den Vergleich Beach Boys, ja. Die Texte sind genauso trivial und im Endeffekt hört sich das alles an wie so Teenie-Gerede von einem Jungen, der ein Mädchen gerne mit zum Schmusen nehmen möchte, sage ich jetzt mal. Und bei den Beach Boys hat das, finde ich, oder auch bei den Beatles, hat es immer noch so ein bisschen so eine Milchbubi-Klang, will ich es jetzt mal nennen. Es klingt einfach ein bisschen nach
bei den frühen Beatles.
Ja. Bei den frühen Beatles, ja. Da klingt es immer so ein bisschen nach Schwiegermutters Darling. Und ja, hier der Joe Engel, der klingt einfach ja ein bisschen durchtriebener. So. Mhm. Also das finde ich schon sehr interessant. Und es ist halt einfach, was sagtest du, ein Echo von längst vergangenen Zeit. Also ich habe es im Vorgespräch auch kurz gesagt, das klingt für mich wie Musik von damals einfach. Mhm. So, ne? Also es ist jetzt, ich kann da nicht genau ausmachen, das war vor den Doors, das war nach den Doors. Es ist irgendwo da, es klingt einfach wie ein Zeitdokument der Zeit. Das ist die Musik von 1968.
Genau.
Das ist das, was gespielt wird. So klingt die Musik, die ich damals bei diesen Werbungen gesehen habe, hier für die CD-Compilation Summer of Love. Ja. Das ist dieser Sound. So.
Ja, genau.
Und also überhaupt gar nicht wertend, aber so ist das quasi für mich retrospektiv, weil mit den ganzen, das war so bahnbrechend oder was auch immer, kann ich ja nicht einordnen, weil es war alles schon da, als ich auf die Welt gekommen bin.
Laut.de schreibt ja was über Love Her Madly von den Doors, dass das Parallelen hat zu Anything You Want. Können wir gerade mal hören. Don't you love her? Auf jeden Fall stilistische Verwandtschaft zwischen den Doors und
ich finde Thomas Butterfly. Seine Formulierung gut, finde ich, hört man gut raus, weil beide Sänger haben dieses Durchtriebene.
Ja.
Ja, und bei den Doors ist es Bestandteil auch des Images, einfach dieses Sexgottes, dieses.
Ja, gut, er ist ja auch ein Frontman und kein Keyboarder, ist dann noch ein bisschen.
Und beides, das trifft es beide und natürlich der Keyboard-Sound. Ist, also das, was wir beatmäßig haben, ist natürlich diese Four on the Floor, was der typische Beat sein. Krank, dang, da, da, di, di, ein, da, drei, vier. Das hast du natürlich bei den Doors so nicht. Da swingt es schon ein bisschen. Später noch bei Deep Purple noch mehr Swingy Swing. Und das ist so ein bisschen der Unterschied noch, finde ich, warum ich sage, es ist halt irgendwo noch stark Beat-Musik selber.
Interessant ist auch, wie man auf der A-Seite so langsam auf das vorbereitet wird, was dann auf der B-Seite über einen hereinbricht. Hatten wir eben gerade noch die Doors-Orgel, so wird es bei My Mirage sakral, ähnlich wie später auch bei In der Garda da Vida. Die kommen so fast so mittelalterliche Assoziationen auch, ne, so von der Musik.
Der arme Bub musste so oft bei seinem Vater in der Kirche sitzen.
Und jetzt bricht der Beat sich Bahn.
Das ist, glaube ich, sogar mein Favorite von der A-Seite.
Ja, ich muss auch sagen. So.
Ganz anderer Gesang auch, ne? Mhm. Also schon sehr indienmäßig.
Ja, ja, genau. Da ist
sehr sakrale Chöre.
Mirage ist ja auch die Fata Morgana, ne? Da hast du das, da kommt dann natürlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, hier exotisches.
Schon ein ganz anderer Sound, den wir eben als den wir davor gehört haben. Also wir haben schon ganz andere Flächen, sehr sakral von der Orgel her. Mhm. Die Chöre auch fast sakral, dass der Gesang eher ins Innliche gehend, was ja zu der Zeit ganz großes Thema war immer noch.
Mhm.
Und es ist schon eine Ausnahmesound auch auf der Seite A. Und in der Tat könnte es so ein Link sein, was dann auf Seite B passiert.
Stefan, das Orgelspiel, wir hatten es gerade davon, das war 68 schon fester Bestandteil der Rockmusik. Die Purple mit John Lord stand in den Startlöchern. Die kamen ja erst im September mit ihrem ersten Album raus. Keith Emerson war noch mit The Nice am Start. Das Tolle an Instrumenten wie der Hammond-Orgel oder ähnlicher elektronischer bzw. elektrisch angetriebener Instrumente war ja, dass sie diesen sakralen Sound einer Kirchenorgel mit dem gewissen Rock'n'Roll-Track verbunden haben. Also nicht Track, sondern Dreck. Und das hat ein Butterfly-Organist Doug Engel ja besonders gut hinbekommen, Stefan.
Ja, ich hatte es schon erwähnt, er ist natürlich so sozialisiert. Sein Vater ist Kirchenorganist gewesen. Ich glaube, er musste viele, viele, viele Stunden auf harten Kirchenbänken sitzen und
organisieren.
Zuhören.
Und dann ist er doch bei der Teufelsmusik gelandet.
Auch sicherlich hatte Vater zu Hause eine kleine Orgel stehen, was auch immer. Es gab ja so kleine Versionen, auch auf die jetzt, auf der auch teilweise das Album eingespielt wurde, diese Fox Continental oder wie die hieß. Es waren kleinere Orgel, nicht diese großen Hammond-Apparate mit Kabinetten, die sich drehten. Und ich glaube, da ist er auch sehr sozialisiert worden. Wir werden nachher bei In der Garda da Vida natürlich das legendäre Intro hören.
Ja.
Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, was so natürlich eine starke Bach-Assoziation freisetzt. Mhm. Toccata, Fuge, das hat er alles mitgenommen. Und das führte glaube ich, nochmal einen Tick weiter als die Doors zum Beispiel, dass er das verwendet. Er ist auch schon nicht wie John Lord an diesem ganz verrotzten Harten.
Mhm.
Weil das ist ja John Lord typisch, dieses schon fast verzerrte Orgelsound. So weit ist er noch nicht, aber er bleibt in seiner Zeit mit diesem, sagen wir, etwas helleren Orgensound, dieser Tenor-Orgensound. Das ist nicht so, John Lord geht da schon in die Vollen. Er lässt viel mehr krachen. Aber das ist auch so ein Übergang, glaube ich. Aber vom Prinzip her hat er, glaube ich, viel aus seiner Kindheit mitgenommen von seinem Vater und hat das dann entsprechend für sich übersetzt.
Mhm. So, nur nochmal zur Erinnerung. Wir schreiben das Jahr 68, es ist Juli. Wir kennen den Song In der Garda da Vida noch gar nicht. Wir kannten auch Deep Purple noch nicht. Das habe ich eben ja schon gesagt. Shades of Deep Purple kam erst im September raus. So viel zur Ausgangslage, aus der heraus wir die letzte Nummer der A-Seite von In der Garda da Vida hören. Are you happy?
Are you happy?
Ja, er ist doch der John Lord schon so ein bisschen drin, ne?
Ja.
Das heißt, umgekehrt.
Ja. Haben die Leute auch immer gesagt, die sagen zu meinem Vater immer, sie sehen aus wie Dieter Thomas Heck. Und dann hat mein Vater gesagt, nein, Dieter Thomas Heck sieht so aus wie ich.
Richtig.
My mind's drifting back to you. Are you happy?
Ui, Are You Happy, Iron Butterfly. Und da hört man noch das, was später bei Deep Purple kommen mag. Finde ich zumindest. Thomas, bevor ich dich frage, ob du happy bist, hörst du die Veränderung zur Opener-Nummer und was hältst du davon?
Ich höre die Veränderung, ja. Und ich musste natürlich auch nochmal dann jetzt, ne, du hast das gesagt mit Deep Purple, ich höre da ganz viel frühes Deep Purple, dann muss ich mir natürlich auch erstmal das frühe Deep Purple nochmal geben, so ist das. Und direkt nebeneinander gehört, ich finde, du hast recht.
Danke.
Also, ich höre das auch und ja, dieses Riffige kommt hier jetzt schon mehr durch als am Anfang. Also es ist auf der ganzen Scheibe, finde ich, keine Frage. Ne? Also das Riff tritt immer mehr ins Zentrum sozusagen. Mhm. Aber gerade bei dieser Nummer und dieses bisschen Call-and-Response-mäßige zwischen der Gitarre und der restlichen Band, würde ich jetzt einfach mal sagen, das verstetigt sich dann ja immer mehr in den kommenden Jahren, wenn ich das so richtig im Ohr habe.
Auf jeden Fall. Ja.
Was mich happy macht, sind, dass trotzdem noch die U's und A's da sind. Also über die wir gerade schon geredet haben. Weil ich finde, diese Vocal-Sätze, die geben dem Ganzen nochmal irgendwie so einen gewissen Vibe, der macht das für mich nochmal ein bisschen interessanter, als wenn sie jetzt wirklich, okay, ein Riff nach dem anderen. Ja. Finde ich dann auch ein bisschen später, ein bisschen schade, dass es bei Inagada die wieder sowas nicht gibt, aber warum das nicht ging, werden wir gleich auch noch mal ein bisschen erörtern. Genau.
Aber wer weiß es.
Deep Purple und früh Deep Purple und Iron Butterfly, dass da eine Verwandtschaft, beziehungsweise dass da Interesse wahrscheinlich von Deep Purple Seite bestand oder mutmaßlich von Deep Purple Seite, kann ich sehen.
Ja, also, ich glaube, das ist dann auch eine Entwicklung einfach. Ich schätze, hätten wir auch, weil du ja die frühen Deep Purple noch hören wolltest, das sind die ganz früh nicht, aber hätten wir jetzt zum Beispiel einen Black Knight mal mitgebracht, sind wir ganz nah dran. Ja. Also das, was ich mal erwähnt habe, die etwas tieferen Register, das leicht angezerrte der Orgel und was vor allen Dingen sehr wichtig ist, der typische Swing-Sound, den ein Pacer nachher hat. Black Knight, long way from home. Quack, quack. Das ist in dem Song schon viel drin.
Ja, unbedingt. Also sehr schöne Performance übrigens,
Was Thomas Stefan sagte, dieses Riffartige, das von diesem klassischen Beat, Strophe, Refrain weggeht, mehr in dieses Riffartige und ins doch rockigere Element.
Du hast gerade schon gesagt, ich brauche gar nicht mehr zu moderieren hier. Stefan nimmt mir alles vorweg. Das harte und zwingende Schlagzeugspiel von Ron Bushy, das gibt's auch schon nicht nur in Inagada wieder selbst, sondern eben auch in Are You Happy? Denn da gibt's schon einen Break, der schon so ein bisschen vorbereitet auf das, was auf der B-Seite passiert.
Black Knighter, long way from home. Please tell me now that you're mine. I wanna tell you I love you.
I wanna tell you I love you.
Geiles Vibrato.
Ja, aber vor allem auch ein wunderschön swingendes Schlagzeugspiel, ne?
Ja. Wichtiges Element, was du natürlich, wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, in der Beatmusik nicht hattest, da bist du klar, 1, 2, 3, 4, quack, quack, quack. Das ist schon Richtung Hard Rock.
Ist mehr Groovy.
Ja, Groovy.
Groovy, okay. Ron Bushy, Drummer von Iron Butterfly, wie gesagt, leider 21 verstorben. Ihm kommt gleich noch die entscheidende Rolle bei Inagada da wieder zu, und zwar was Entstehung und Umsetzung angeht. Zwei Dinge wollte ich aber vorher noch ansprechen. Die Lyrics von Iron Butterfly, ich kenne nicht alle, aber auf diesem Album sind sie doch eher Mittel zum Zweck. Ich glaube, Thomas, du hast mir die Frage auch schon vorweggenommen.
Ja, wir haben gerade schon mal kurz drüber geredet. Es ist alles relativ seicht.
Ja.
Es geht viel um das Mädchen, das er begehrt, und auch in Inagada der Wieder im Endeffekt ist auch nur ein Liebeslied. Mir fällt es schwer, da viel mehr zu sagen.
Ja, nein, musst also du sie, auch gar sie, nicht. Sie, das ne? muss man einfach hier mal feststellen.
Sie machen das, was sie sollen. Sie geben dem Sänger eine Möglichkeit.
Einen Text.
Geben dem Sänger einen Text und er hat nicht nur Gibberish zu reden, sozusagen. Aber wenn du das jetzt, blöd gesagt, von der AI ohne wirkliche Worte machen lassen würdest, könnte das auch funktionieren.
Thomas, ich wär ja mal froh, wenn ich im Podcast von Frank bei dieser Platte gefragt würde, was sagt der Text?
Und ganz ehrlich,
könnte ich mal in einem Satz beantworten. Nicht viel. Weil also sonst fragt er mich über Textinterpretationen in meinem Podcast.
Ja, Leute, wir hatten in den letzten...
Da muss ich ein Deutschseminar belegen.
Der Text sagt, mich juckt irgendwo an einer bestimmten Stelle.
Ja, wir hatten in den letzten Folgen so bedeutungsschwangere und überladen möchte ich nicht sagen, aber ausgefeilte Lyrics, dass ich doch auch mal ganz froh bin, wenn wir hier einfach sagen können, ja, I love you, you love me, laufen wir zusammen, dann verlaufen wir uns nie. Wir graben heute mal wieder an den Wurzeln von Hard Rock und Metal.
Hat mir auch gut gefallen. Das möchte ich mal hier rausheben.
Ja, kam gerade so raus. Hat unser Bassist früher mal gesagt, wenn ihr
Texte geschrieben habt?
Ja, genau. Okay. Wir graben heute mal wieder an den Wurzeln von Hard Rock und Metal und da ist mir etwas aufgefallen, was ich sehr ironisch finde im doppelten Wortsinne. Der Bandname heißt ja übersetzt nicht ironische Butterfliege, wie man meinen könnte, sondern eiserner Schmetterling. Ein Oxymoron, Stefan hat es auch schon mal gesagt, also ein Widerspruch in sich und doch bezeichnend für den Sound von Iron Butterfly. Der schöne Schmetterling, der die Blume bestäubte, wie sich die Kinder des Summers of Love in die Haare steckten, sich einen Trip einwarfen oder einen tiefen Zug aus der Bong zogen, um von Love and Peace zu träumen. Aber Vorsicht, der Schmetterling ist aus Eisen, kalt und hart, das Gegenteil des warmen, weichen Glücksgefühls. Der Traum ist vorbei und Metal löst die zarten Klänge ab, Stefan. War das so?
Ja, wir sind 68, also zum Entstehen der Platte ist 68 und da sind wir schon im Spätherbst der Summer of Love, der natürlich seine Hochphase 67 hatte, relativ schnell dann auch wieder vorüberging, natürlich in San Francisco stattgefunden hat. Das war das Mekka. Das war ja fast schon ein touristischer Ausflugsort, San Francisco.
Hippies gucken,
ganz genau. Und komischerweise muss man da auch mal sagen, diese Hippies waren ja jetzt nicht unbedingt Aussteiger. Ja, das waren auch nicht durchweg Künstler oder anders. Das war eigentlich solider Mittelstand. Wohlstandskinder, die sich so über Nacht mal die Macht, wir sind jetzt wieder Jugend, bewusst wurden und mal ein Aussteigen probiert haben. Das war ja der Kern eigentlich der Hippie-Bewegung. Es ging ja auch dann wieder zurück in 68. Das heißt, die Leute gingen wieder zurück nach Hause, buchstäblich wieder nach Hause und begleiteten dann auch normale Jobs. Und aus dieser Hippie-Zeit sind große Unternehmer entstanden. Und Ende 67. Oktober wurde offiziell das Hippietum ja in San Francisco beerdigt. Es gab einen Umzug, es lag eine Hippie-Puppe in einem Sarg und es war die Beerdigung des Hippie-Seins. Gut, wir hatten auch einen Jimi Hendrix, wir hatten auch die Yardbirds, wir hatten natürlich auch solche Bands, aber wir haben natürlich auch, ich sag mal, Lagerfeuermusik wie Scott McKenzie, San Francisco. Ja. Also einfache Musik, mit der man wirklich Blümchen ins Haar stecken kann. Diese Zeit ist am Ausklingen. Ja. Also das ist vorbei. Mhm. Wir haben dann auch 69 Deep Purple, wir haben Led Zeppelin, wir haben auch die Yardbirds mit Jimmy Page, die zu der Zeit sich auflösen. Jimmy Page bleibt übrig, holt sich seine Bandpartner zusammen und zieht dann quasi später als Led Zeppelin über die Lande. Ja. Und der Ton verschärft sich. Was das sozial und gesellschaftlich bedeutet, hast du am Anfang schon erwähnt. Auch in Amerika ist natürlich Aufstand angesagt, ist Widerstand angesagt, ist Demonstrationen angesagt. Es geht gegen den Vietnamkrieg. Die Zeiten haben sich verändert. Und nur noch bloß rumliegen auf einer Wiese und ein Joint rauchen, war nicht mehr angesagt. Und spätestens dann eben auch mit dem Altamont Festival und dem Drama bei den Stones 69 und dem Tod eines Zuschauers durch die Hells Angels war auch der ganze...
Als Security angeheuert
war. War dieser ganze Traum einfach ausgeträumt mal. Ja. Das muss man einfach sagen. Die Realität hatte die Hippies eingeholt. Auch Woodstock ist jetzt, wenn man mal die Dokus sieht, ja nicht das... Nur wunderschöne Festival. Es ist ein Festival voller Pannen. Auch da haben wir zwar noch die Glocke des Hippie-Seins drüber, aber auch da haben wir schon den Wandel. Und ja, das verändert auch den Sound der Musik, ganz klar. Wenn man mal sieht, diese Zeit, diese Boomer-Generation, wir werden nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, Thomas ist da ja auch, das ist so ein Phänomen, das Thomas wahrgenommen hat. Ja. Die Boomer, die Iron Butterfly zum Beispiel aus der Zeit so intensiv mitnehmen, dass sie bis ins Heute übersetzen. Ja. Ja? Egal ob in der Werbung oder er hat es schon erwähnt bei den Simpsons. Ja. Ja? In der Garde da wieder, die Zeit ändert sich, Iron Butterfly in der Garde der Wieder bleibt und taucht später dann immer wieder in verschiedenen Formen auf. Aber der Sound ist ein neuer, ja.
So. Wenn du, also, Entschuldigung, wenn du jetzt so den Kontext aufzählst, dann bekommt vielleicht so eine Zeile wie Are You Happy doch ein bisschen mehr Tiefe. So vor dem ganzen Hintergrund.
Okay. Stimmt.
Bist du wirklich glücklich? Da darf man jetzt reininterpretieren.
Ja, natürlich, du darfst viel, gerne.
Aber so, wenn du das jetzt alles so schilderst, vielleicht auch unbeabsichtigt, aber vielleicht ist das dann auch so ein Marker. Ja, sind wir wirklich so glücklich, wenn wir den ganzen Tag rumliegen?
Wenn Hendrix es gesungen hätte, würde ich es in diesen Kontext stellen.
Ja,
aber
ja,
ich muss ganz ehrlich sagen, bei Iron Butterfly sehe ich diesen Kontext nicht.
Ich sehe das auch nicht. Aber ich sehe das nicht, dass sie es absichtlich gemacht haben. Ich sehe das auch nicht, dass sie es absichtlich gemacht haben. Aber
eine sehr schöne Interpretation, klar. Sowas fällt ja nie ohne also es sind ja immer Interaktionen. Und ob sich jetzt nun ein Künstler dabei was gedacht hat oder der Rezipient sich dabei was denkt, ist ja, sind ja, wie wir es so oft festgestellt haben, zwei völlig unterschiedliche Dinge. So, und jetzt ist es soweit. Zeit für einen epischen Rocksong und ein ikonisches Riff. In a garden of Peter, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of Peter, baby, don't you know that I'll always be true? Die Stelle für die
sehr geile, geile, yeah. Bridge. Und jetzt hast du normales R&B.
Yeah.
Aber sehr geil.
Und ich weiß auch, was Thomas mit dem Bassspiel meinte. Das ist wirklich sehr
locker.
Banddienlich Lockig. Und locker, ne? Ja. Wow, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, mehr Zeitgeist kann man nicht in einen Riff packen, Stefan. Und Zeitgeist steckt ja auch in dem heute höchst strange anmutenden Titel. Wer oder was ist denn jetzt in Agatha da Vida?
In Agatha da Vida. Da Vida. Also wir hatten schon erwähnt, der Song ist ja ein bisschen früher geschrieben worden, sogar vor dem ersten Album noch. Also 66 wurde das Ding schon geschrieben. Doug Ingle hat es dann auch mal aufgenommen, wohl in der kurzen Version 1-2 Minuten, und war, darf man der Geschichte und den Interviews glauben, leicht Rotwein beseelt.
Nur Rotwein?
Der Geschichten nach, ja, hat er wohl, aber was heißt nur Rotwein? Ich glaube, es waren 2,5 oder 3 Liter, die er getrunken haben soll. In der Original ist natürlich Galleon, aber die kann ich gar nicht so richtig berechnen, was er da so getrunken hat. Vor meinem geistigen Auge ist es ein ganzes Fass Rotwein, weil ich natürlich versucht habe, die Situation nachzuspielen.
Du hast ein Fass gebraucht.
Die da folgende ist, weil unser lieber Freund, unser Schlagzeuger Herr Buschi, der hörte das Ganze auf dem Kopfhörer, weil er wissen wollte, wie ist denn der Titel. Und im Vollsuff hat wohl Herr Ingel diesen Titel etwas genuschelt. Ja, also der Originaltitel soll gewesen sein In the Garden of Eden. So, jetzt vernuscheln wir das mal. Und das habe ich echt wirklich nicht mit Rotwein, aber wir können es mal künstlich. Ich komme zwar nicht. Hey, Frank. Ich komme nicht ganz in der Garda da Vida, aber auf jeden Fall wurde aus In the Garden of Eden In der Garda da Vida. Also so entstand der Titel.
Und dann hat man gesagt, man lässt es auch so.
Sie haben sich geeinigt. Auch darüber habe ich nachgedacht, aber ich habe auch versucht nachzulesen, wie sie die Entscheidung trafen. Okay, eigentlich sollte es, also wenn mein Song heißen sollte In the Garden of Eden und ich bin voll betrunken und mein Schlagzeuger versteht was anderes, würde ich ja, sobald ich einigermaßen nüchtern wieder sagen, hier pass mal auf, Frank, der heißt eigentlich In the Garden of Eden.
Ja.
Das war nur dumm von mir, ich war betrunken.
Ja.
Aber irgendwie einigen sie sich drauf, weil es, und da sind wir nur beim Zeitgeist, auch etwas sehr Sphärisches hatte. Ja, weil es natürlich auch ein etwas Mystisches war in Garda da Vida. Ja, das hatte wieder was von Aussteigen, von fremden Welten, von was ist das überhaupt? Und ich glaube, das hat ihm sehr, sehr, sehr gut in den Kram gepasst.
Ja.
Also, dass es so entstanden ist. Also, es war unabsichtlich, muss man einfach sagen. Und die Nummer war dann halt relativ klein. Sie soll dann später länger geworden sein. Ich meine, es gibt Jeff Beck, der behauptet, dass er die Nummer im April 67 schon mal im Galaxy Club am Sunset Boulevard in Los Angeles gehört hätte, nämlich es wäre der ganze Auftritt der Band gewesen, der aus 30 Minuten in der Garda da wieder bestanden. Ich habe mal nachgeguckt, auch das in den Shownotes mal zum Nachlesen. Es gibt eine sehr, sehr, sehr tolle Seite eines Iron Butterfly Chronisten, der penibel jeden Tag aufführt und auf dem man auch wunderbar, wenn man sich sowas, alle Original Konzertplakate sehen kann aus der Zeit.
Wo hast du das gefunden?
Im Netz.
Können wir verlinken,
das
oder?
Das haben wir unten in den Shownotes haben wir das stehen. Und das ist ganz, ganz toll. Da bist du fasziniert, was da passiert ist. Ja. Und da habe ich geguckt, April 67, da gab es noch keinen Auftritt im Galaxy Club.
Also dann
aber es gab im Juni, Juli, sind sie da aufgetreten, sogar mehrfach. Da waren sie auch als Hausband. Also kann es sein, dass Jeff Beck, der ja von den Yardbirds aus dieser Zeit auch noch übrig war, der dann auch angeblich gesagt hat, hey Jungs, ich würde schon gern bei euch mitspielen. Durfte aber nicht. Also irgendwo da hat eine Genese stattgefunden von 2 Minuten volltrunken zu einem 17 Minuten Session-Track, der dann eine andere Form gefunden hat.
Das Riff schreit auch einfach Jam. Jetzt Jam.
Jam, genau. Da geht was. Ja. Bevor wir uns den Song jetzt noch genauer ansehen, müssen wir eben auf die Entstehungsgeschichte der epischen Aufnahme, die wir dann auf dem Album hören, von diesen 17 Minuten, was waren es, 20?
20 sind es.
Eingehen. Wir hatten es davon, das Album klingt, als wäre eine Entwicklung vom Hippie-Sound zum Hard-Rock hörbar. Aber diese These hält ja keiner Überprüfung stand, denn wie du schon gesagt hast, Ina Garda da wieder ist viel älter. Aber es ist eben auch anders entstanden als die anderen Songs auf der A-Seite, Thomas. Wie genau?
Ja, es ist eine Jam, wirklich. Und das ist, also ich führe es jetzt an dieser Stelle auch mal an, weil hier passt es, glaube ich, gut. Ist insofern auch das erste seiner Art, als dass es, glaube ich, das erste Stück einer Rock- oder Popband ist, das wirklich die ganze Seite von einer Langspielplatte einnimmt. Und das finde ich auch ganz bemerkenswert. Ja. Also, der Song ist quasi entstanden, als die Band im Studio stand und Soundcheck gemacht hat. Das war dann vielleicht ein Go-To. Auf jeden Fall haben sie den Song angefangen einzuspielen und gespielt für die Tontechniker zum Einstellen. Und der Tontechniker war so gegenwärtig und hat mitlaufen lassen. Und dann hat man sich das nachher angehört und gesagt, ja, sind zwar viele Fehler drin, beziehungsweise Sachen, die man als Fehler bezeichnen könnte, aber das ist dann vielleicht die Magie und die Energie stimmt, behalten wir das doch. Und dann wurde dem die ganze B-Seite gewidmet. Und das finde ich schon irgendwie bemerkenswert, dass das so ein Zufall oder so ein, sag ich mal, eigenverantwortliches Mitmachen des Tontechnikers zu so einem, jetzt benutzen wir das Wort Meilenstein halt für. Ja. Das finde ich schöne Anekdote einfach und egal, ob es jetzt stimmt oder nicht, ich gehe einfach davon aus, dass es stimmt.
Doch, ich habe ein Interview gelesen mit dem Tontechniker, der hat es ähnlich bestätigt, mal in einem Interview viel, viel später, dass beide Seiten haben sich wohl missverstanden. Also die Band dachte, er pegelt noch und er war schon am Aufnehmen. Irgendwie befand er sich auch hier im Aufnahmeraum.
Die Band diese verflixten Substanzen, ne?
Ja, und es war wohl auch kein Rotlicht zu sehen. Also es war, wie du es erzählt hast, wirklich ein wunderschöner Zufall. Aber wir sind halt, und das finde ich das Interessante, irgendwo, was ich jetzt nicht rausfinde, wo diese Genese, wie gesagt, von diesem Urzelle 2 Minuten zu 17 Minuten 20, denn sie haben, der Song hat ja Struktur. Es ist ja nicht so, dass sie 20 Minuten jammen über einen Akkord.
Genau, darauf wollte ich gerade noch eingehen. Also wir haben ja gerade schon erwähnt, dass das Stück älter ist als die Aufnahme. Mhm. Dass es in den Anfangstagen der Band wohl entstanden ist. Und die müssen das oft gespielt haben. Man hört das einfach, also zum Beispiel vor dem Schlagzeug-Solo macht der Bassist so eine kleine Figur.
Genau.
Die ganz klar markiert, okay, jetzt kommt der nächste Teil. Und es gibt immer so musikalische Stichpunkte oder musikalische gehobene Finger, sage ich jetzt mal, wo quasi der Band klar gemacht wird, okay, jetzt gehen wir zum nächsten Teil. Und das ist dann halt eine Sache, die man kennt, wenn man in einer Band spielt, wenn man öfter mal das auf dem gleichen jammt, da hat dann jeder so ein Verständnis für den anderen, dass man weiß, okay, jetzt kommt der nächste Teil. Mhm. Das ist einfach so eine Dynamik, die sich über das oft miteinander Spielen entwickelt. So. Und es war eine Hausband, wie Stefan ja auch schon erwähnt hat, das heißt, die haben jeden Abend viel gespielt. Das heißt, für mich, die werden auch dieses Stück viel und oft gespielt haben. Mhm. Und sowas Geiles kommt dann halt dabei raus.
Ja. Und es ist nicht nur der erste Longsong, sondern wahrscheinlich auch der erste Longsong, nee,
der nur der in erste Longsong, Track... Ich habe es gerade gefunden, weil ich nochmal nachgeguckt habe. In der Tat gab es Brokel Harum 1968 den Titel Shine On Brightly.
Ja.
17 Minuten 31. Mhm. Aber jetzt kommt der Unterschied. Sie haben noch einen Song auf die Seite mit draufgesetzt. Insofern sind wir mit der ein Seiten, ein Song.
Ja, aber das ist die Frage, von wann ist
68.
Der?
68.
Ja, aus demselben Jahr. Aber jetzt können wir gucken, wann es genau rausgekommen ist. Wenn ihr es draußen wisst, dann schreibt uns an meilenstein.swr.de. War Ina Gunner da wieder tatsächlich der Erste oder war Shine On Brightly von Brokel Harum der erste Longsong?
Aber sie hatten noch einen Song mehr. Longsong würde ich sagen. Es gibt, der Witz ist ja, dass ein Song eine Seite einnimmt. Ja, genau. Das war, glaube ich, neu.
Ja, das war neu und dass es aus einer Session entstand, wo manche Bands bei solchen Longsongs wahrscheinlich Wochen und Monate lang rummachen. Ich sage nur, Bohemian Rhapsody hat natürlich auch einen anderen Perfektionsgrad, ganz klar. Mhm. Stefan, du hast dir Gedanken zu der Struktur gemacht, die Thomas eben schon erwähnt hat und kommst dabei auch auf einen wichtigen Meilenstein innerhalb der Songs, was die Entwicklung zu Hard Rock und Metal angeht.
Also ich finde, die Struktur vom Song ist also so prinzipiell erstmal relativ einfach erklärt. Wir haben dieses epische Orgel-Intro, was natürlich so den Hintergrund von Duck auch bezeichnet, also Vaterkirchenorganist. Da kommt das bestimmt her, ein bisschen Bach, ein bisschen Toccata, ein bisschen Fuge, das ist all dieses Umfeld. Dann kommt relativ, nimmt Lee Dorman, der Bassist, das Thema auch auf im Bass. Mhm. Dum, dum, bo, 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 bo. Alles cool, alles easy. Und dann kommt halt Eric Brand mit dieser Sägegitarre, also das ist der typische Fuzz-Sound, das ist, aber es ist da sehr extrem sägig, finde ich. Deshalb glaube ich auch, hat der Song das als Mythos an sich, was, über was wir noch reden werden, nämlich als Mitbegründer, als Übergangsphase, als Link zum späteren Hardrock und sogar vielleicht Metal, darüber unterhalten wir uns aber gleich nochmal. Dann kommen die Vocals. Mhm. Auch sehr mystisch, sehr, sehr, sehr künstlich gesungen. Also ist so, sieht man die A-Seite, ist es alles noch eine relativ normale Range, die er singt. Hier drückt er so die ganzen Sinne.
Vor allem
über Harne.
Harne.
Und drückt er die Silben raus. Wir haben glaube ich, anderthalb Strophen und ein bisschen Refrain, was allerdings sehr schön gemacht ist, was die Gitarre angeht, die diese Bridge-Thema spielt und dann nachher noch so ein melodisches Thema drunter setzt. Und dann geht das Ganze, wie sagt man so schön, das Ganze Geurgel los. Wir haben ein bisschen Orgelsolo, wir haben Gitarrensolo. Mhm. Und dann kommt das, was mich an der Platte fasziniert hat, was Thomas richtig gesagt hat. Es gibt einen klaren Übergang und dann kommt das Drum-Solo, das gefühlt den ganzen Song einnimmt, aber im Endeffekt 2:12 ist.
Ja.
Ich glaube, wenn ich das richtig, unterhalten wir uns gleich nochmal separat
über
das Drum-Solo. Dann sind wir aus dem Drum-Solo raus, es kommt zu einer Art Reprise nochmal, das Orgel-Intro, also diese Arpeggios als Harmonie, Akkordzerlegung, der Bass nimmt nochmal das Thema auf, wie am Anfang auch, allerdings in einer leichten Variation. Mhm. Das heißt, auch das hatte Thomas schon mal angedeutet, der Typ hat Spaß.
Ja.
Es tut sich was. Und dann kommt nochmal nach ein bisschen Drum-Break Gitarre, also wirklich psychedelisch bis zum Abwinken, was du in der Zeit kanntest.
Ja, klar.
Wawa, große Hallräume, viele Bandings. Bandings heißt viel Saiten ziehen, also viel klassisches Vibrato. Vibrato bei der Gitarre bedeutet Finger drauflegen und dann immer so den Finger bewegen. Das heißt, ich habe nicht bing, sondern dieses klassische schnelle Vibrato, das auch aus der Zeit war. Nachher ändert sich Vibrato, die Gitarrentechnik ändert sich noch, aber gut. Und dann sind wir wieder ein bisschen Strophe-Refrain.
Ja.
Und dann ist der Song einfach auch relativ schnell
mit einem
vorbei.
Sensationellen Ende, wie wir es vorhin in der Collage gehört haben. Ne?
Ist, der also Song dann, ist der Song dann auch wieder vorbei.
Ja.
Also die Struktur ist, das Ganze ist irgendwie harmonisch so über D-Moll, also sehr mollig, was dem Ganzen auch so einen majestätischen Eindruck gibt, was natürlich auch der Orgel, die sehr sich, wir haben keine großen Harmoniewechsel. Das heißt, wir sind sehr im Improvisationsspiel drin. Es ist sehr einfach, wir können sehr in dieser Harmonie baden. Der Orgelspieler dehnt das aus, indem er große, große Orgelflächen macht. Der Gitarrist jammt quasi immer auf irgendeiner D-Moll-Tonleiter rum. Ich glaube, irgendwas melodisch, ein bisschen. Das ist dieser Song, ein Jam-Song. Das ist, der natürlich davon liegt, von diesen psychedelischen Effekten, dieses Psychedelic-Rock-Effekte. Und von einem Trump-Solo in der Mitte.
Darf ich mal kurz auf das Ende nochmal eingehen?
Sehr gerne.
Auf der Ende, weil das hat einen richtigen Eindruck bei mir hinterlassen. Dieses abrupte Ende hat einen starken Effekt gehabt bei mir. Also gar nicht negativ, aber es war so ein Bewusstmachen, dass man da gerade jetzt aus was rausgerissen wird, wo man sich reinbegeben hat. Ja? Und das fand ich ganz stark. Also ja. So, das ist nicht so ein Ausplätschern, wie es ja sonst manchmal ist. Das ist ein Fade-Out, ist ja auch ein beliebtes Songende. Aber dieses abrupte Ende, vor allen Dingen nach diesem ewigen Song, der auch diese Phasen hat und diesen Aufbau hat, ne? Wir haben ja das Drum-Solo und dann gibt es ja nochmal einen langen Aufbau und Build-Up, bis wir nochmal wieder in den Gesangspart kommen, wo dieser klare Song, sag ich mal, wieder einsetzt. Dann ist man da, lässt man sich da nochmal richtig drauf ein, ist da drin und dann macht es plötzlich zack und man ist rausgerissen. Das habe ich in der Beschreibung vorher schon gelesen und ich habe es dann auch wirklich so empfunden, ohne dass ich es jetzt forciert hätte. Ja. Also das fand ich stark.
Ich finde ja, dass es in der Zeit auch, wenn du überlegst, wir reden ja auch viel über Drogen. Du musst in der Zeit über Drogen reden. Ist das natürlich für jemanden, der gerade auf, was war das, Huckleberry Finn, Kissen liegt, ungestochen von unten, ist das natürlich auch ein Ende, das hallo? Das kann dein Trip schon beenden. Plötzlich ist Schluss. Aber lass uns, weil du es fragtest, noch auf den Sound eingehen. Ich meine, wir hatten vorhin schon mal erwähnt, der Orgelsound, das ist so, finde ich, ja die Brücke von Ray Manzarek, von den Doors, der auch diese hellen Klänge hat, ne, hin zu die Purple oder später dann natürlich Yes oder auch Uriah Heep. Das ist so ein bisschen diese Orgeltransformation, die wir vom Sound her haben. Hm. Und dann ist ja eine Sache, die man immer wieder liest. Das ist erst so ein, das war der Song, der Vorbereiter des Metals. Mhm. Metal ist erstmal keine orgelbezogene Musik, sie ist gitarrenorientiert.
Ja.
So, da möchte ich das bisschen. Da müssen wir natürlich Metal auch mal, oder ich würde jetzt mal Hard Rock oder Heavy Rock eher
Heavy
sagen.
Heavy Rock ist ja schon die Orgel.
Mal da, schon. Bei Uriah Heep, die Purple spielt es eine Rolle, bei Yes auch, bei Led Zeppelin spielt es keine so große Rolle. Und dann müssen wir das natürlich ein bisschen definieren, was bedeutet das Metal, Heavy Rock. Ich meine, von den Gitarren her haben wir zum Beispiel, wichtiges Kennzeichen beim Metal oder beim Hard Rock ist natürlich ein verändertes Tuning. Gerade in der Gitarre, ich sage mal ein Stichwort für alle Nerds da draußen, Drop D, das heißt die tiefe E-Seite wird einfach einen Ton tiefer gestimmt, was auch so einen tiefen, brummigen Sound gibt. Hier soll auch getuned worden sein, tiefer. Ich kann es nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da auch das nicht gefunden. Ich spiele das auf der Gitarre eigentlich in einer ganz normalen Lage, aber immer wieder lese ich, dass sie hier Sachen tiefer getuned hätten. Höre ich so nicht, aber vielleicht da draußen jemand von Ihnen, Meilenstein-Fans, die das irgendwie hören oder mal gelesen haben. Da hätten wir also einen Bestandteil, wenn das so wäre, wäre sicherlich mit drin, weil das zu der Zeit nicht gang und gäbe war. Was so ein zweiter Bestandteil ist, sind natürlich, und da hatten wir uns Seite A unterhalten, sind die Lyrics. Mhm. Eigentlich ist es so Metal und Metal-Lyrics ist eigentlich Okkultismus, es ist Fantasy, es ist mehr in dem Bereich.
Ja.
Den haben wir hier nicht. Hier haben wir zwar... Ja, wir haben den Garden of Eden, auch ein sehr mythologischer Ort natürlich, wo die Liebe, die er sucht, ich glaube, er empfängt, bekommt sie nicht. Ja, wir könnten es
haben.
Wir könnten es da reinschieben, reinquetschen in der Sache. Was wir natürlich klassischerweise haben, sind der dominierende Riff-Sound. Wir haben also ganz klar riff-orientierter Song. Den haben wir dann später im Hardrock auch. Ich sage hier nur mal so ein banales Stichwort. Deep Purple und Smoke on the Water. Der Klassiker. Deep Purple, überhaupt die Riff-Band lange Zeit. Insofern, ja, irgendwo ja, aber ich hab ja schon mal versucht, das anhand der Zeit zu erklären. Yeah. Einfach, weil auch Illusionen, es sind Dinge in der Gesellschaft geplatzt, man hat sich anders orientiert wieder, was den Sound beeinflusst hat. Ich würde nie sagen, dass es der Vorgänger des Metal ist.
Aber vielleicht so eine Art Wegbereiter. Also Vorgänger, man muss es ja immer nicht so linear sehen, aber du hast ja zum Beispiel auch in der Vorbereitung erzählt, der Gesang.
Ja, der Gesang ist natürlich, weil wenn wir dann so Death Metal hören von heute, wo ich denke, ich kann das nicht hören. Aber das Element haben wir schon, weil er künstlich runtergeht.
Ja.
Und den Text schon verfremdet. Das ist schon mit drin, aber es kommt natürlich im Metal erst, glaube ich, relativ viel später. Mhm. Insofern die direkte Linie dazu sehen. Es gibt auch in den Shownotes, einfach mal draufklicken, einen sehr, sehr, sehr schönen Internetauftritt eines Menschen, der hat den Metal Tree mal verfasst.
Ja.
Auch sehr interessant mal zu lesen, wie sich das entwickelt hat. Das ist eine Riesengrafik.
Ja, natürlich, hört nicht mehr auf.
The Metal Tree.
Mit den ganzen Aufzweigungen.
Und another Metal Tree.
Und er. Und um jetzt ein Ende zu finden, er hat Iron Butterfly in der Tat unter amerikanischen. Es gibt so Metal Tree England, Metal Tree USA, ja. Und da steht Iron Butterfly natürlich unter Metal Tree. An erster Stelle, also als Geburtshelfer quasi.
Ja.
Einfach mal draufklicken, haben wir in den Shownotes drin, mal reingucken, mal reinlesen. Sehr, sehr, sehr schön, sehr interessant. Was wir vom Sound noch anders haben, und da wollten wir auch noch drüber, ist natürlich das Schlagzeug-Solo selber.
Sprechen wir gleich drüber.
Ja.
Thomas, als ich dich gefragt habe, ob du bei der Folge mitmachen willst, da hast du nicht nur gesagt, muss ich mal sehen, ob ich noch mehr kenne als das Riff. Du hast auch gesagt, dass du dieses Gitarrenriff schon immer mal näher untersuchen wolltest. Und du hast es dann auch gemacht und hast sogar auch Parallelen zu aktueller Musik im Bereich Dance und Hip-Hop gefunden, eben was die Boomer sozusagen in die Zukunft, Stefan hat es angesprochen, schon mitgenommen haben. Das klingt spannend, lass uns Teil dran haben.
Ja, jetzt den Verweis zu Hip-Hop, es wurde einfach zweimal gesampelt und von einem Künstler, den ich gerne mag, vom Nas, auf Thief's Theme. Oh Gott. Thieves.
So muss in der Garde wieder entstanden sein.
Ja, so das Thema des Thieves, ja.
Und Steve, ja. Genau, und Hip-Hop is Dead, die sind beide, glaube ich, aus dem Jahre 2006, sogar vom gleichen Album. Das heißt, der gute Herr, der das produziert hat, war so inspiriert von der Version von der Incredible Bongo Band, dass er es gleich zweimal genommen hatte.
Ja.
Und das, was ich eigentlich meinte, den Verweis zu Dance-Musik, das geht alles ein bisschen zurück auf diese Hippie-Kultur auch, ne?
Ja.
Also, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Hippie-Kultur ist noch live and kicking sozusagen, aber eher im Elektronik-Musik-Bereich. Also es gibt, ich war jetzt letzten Sommer selber noch auf dem Festival, dem Boom-Festival in Portugal und so. Das ist dann alles um diese Goa-Szene. Das ist alles sehr psychedelisch angehaucht.
Ja.
Das ist ganz andere Musik. Was aber bei Dance-Musik einfach da ist, das ist dieses Repetitive. Und da müssen wir jetzt einfach wirklich auf die Substanzen kommen, das macht halt was mit einem. Ja?
Ja.
Also die Substanzen machen was mit einem und die Musik ist so gestaltet, dass sie mit den Substanzen zusammen gut funktioniert. Und das sehe ich hier auch. Einfach dieses Repetitive, dieses lange, lange Repetitive.
Dass man so eine Trance...
Dass man sich drauf einlässt. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Erfahrung hattet beim Tanzen oder sowas. Ich hatte das durchaus.
Ohne Substanzen, ja.
Ja, auch ohne Substanzen, ja, dass man in dass der DJ einem in so eine Trance bringen kann.
Ja, ja, klar.
Und dass dann eben auch dieser Aufbau und diese Auflösung von Spannung, die dann stattfindet, einfach furchtbar was in einem auslöst. Und das kann ich hier sehen. Also diese, ne, was wir gerade schon hatten nach dem Schlagzeug-Solo, was ich gerade kurz einmal erwähnt hatte, dieser lange Aufbau und dann das letzte Mal in den Gesangsteil rein, da wo sich auflöst und die Spannung abfällt. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist ein bewusster Querverweis, aber ich sehe da durchaus, okay, wieso funktionieren beide Musiken so gut mit Leuten, die Drogen nehmen?
Ja.
Das ist dieser Querverweis, den ich sehe.
Wobei man sagen muss, man muss nicht Drogen nehmen, um zu feiern, das muss ich an dieser Stelle nochmal deutlich sagen.
Definitiv.
Menschen, die uns zuhören, es war definitiv. Aber nun mal so, dass das in dieser 68er-Zeit weit verbreitet war.
Es hat die Hippie-Generation auch zerstört, muss man auch sagen, weil es so exzessiv war. Am Ende.
Und dann wachst du halt auf und was habt ihr dieses, dann ist dieses warme Kissen weg und dann liegt man nur noch auf den Grashalm oder wie wir das da oben beschrieben haben.
Mit feinen Spitzen.
Die feinen Spitzen werden immer größer.
Huckleberry Finn auf der Strohmatte.
Ja, aber also aber auch von Seite der Musikmachenden kann ich mir das gut vorstellen. Also die Beschreibung von dieser Jam-Session ist, dass sie ja auch gut einen durchgezogen haben vorher und wer weiß was noch. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das für die auch einen gewissen Reiz hat, das zu spielen. Sonst ist man ja als Musiker eventuell gelangweilt, immer und immer und immer und immer wieder das gleiche Riff zu spielen.
So ist es.
Aber so lässt man sich vielleicht eher drauf rein.
Und sie verpacken das halt in so eine wunderbare Struktur. Thomas, du hast die Incredible Bongo Band angesprochen, die eine Instrumental-Version gemacht haben von Inagada da Vida, das dann wiederum im Hip-Hop Einzug gehalten hat beim Rapper Nas. Und hören wir doch erstmal die Incredible Bongo Band und ihre Version von Inagada da Vida. Jo, da sind auch die Bläser am Start jetzt hier bei Inagada da Vida in der Version von Incredible Bongo Band. Übrigens auch ein schönes Schlagzeug-Solo in dem Teil, kommen wir aber zum Original gleich noch. Und ja, du hattest es erwähnt, Hip-Hop-Einfluss und hier sind die beiden Hip-Hop-Samples von Inagada da Vida von Nas aus der Version von der Incredible Bongo Band. West Coast, Midwest, let's go. If hip hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at every station, wreck the DJ. If hip hop should die before I wake, hip hop is dead.
Man kann dieses Riff auch einfach ewig wiederholen.
Ja, 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 ja. Es ist zeitlos auch, wie man merkt. Und hier kommt Thief's Theme. One, two. Das sind aber Dope-Beats jetzt. Das sind bärenharte Dope-Beats.
Flashen die dich, Stefan? Flashen die dich?
Nein, ich bin großer Fan des Hip-Hop, obwohl du es nicht glaubst.
Doch, ich glaub's dir.
Und interessant ist, wie auf dem einen Bereich, weil du eben über Hippies im Hip-Hop sprachst und ich dann natürlich an so Bands denke wie Arrested Development, wo es ja eine wirkliche Hippies-Bewegung im Hip-Hop selber gab. Ja. Und dann Nas hier höre, wo dann dagegen dieser Riff unheimlich dunkel wird. Also er macht den Sound super dunkel und dramatisch, ja. Was ich sehr interessant finde. Aber was gut finde, ist auch, dass Thomas sagt, er hätte getanzt. Und am Anfang sagte er, als ich sagte, wir haben dafür Party gehabt, klingt nicht nach Party, hat er am Anfang gesagt. Und jetzt tanzt er selber. Das finde ich gut, das ist eine positive Entwicklung.
Ja, sicher. Man muss ja auch Offenheit bewahren.
Natürlich.
Der Höhepunkt vom Song Inagada da Vida ist mit Sicherheit, wir hatten es schon davon, das stilprägende Schlagzeug-Solo und der stimmungsvolle Übergang ins Orgelsolo. Der Song selbst hat mit seinen gut 17 Minuten eine epische Länge und war Vorbild für viele spätere Longsongs von Deep Purple, Led Zeppelin, Genesis, Pink Floyd und viele andere mehr. Das Schlagzeug-Solo ist gar nicht so lang, Stefan hat es erwähnt, 2 Minuten 45. Gut, da packen andere einen ganzen Song rein, aber gemessen an Schlagzeugorgien späterer Drummer ist das wirklich gnädig und es ist vor allem keine rhythmische Sportgymnastik, sondern ein wunderbar zwingendes, schwebendes Solo.
Da war die Bassfigur, die Thomas zu Recht erkannt hat.
Also diese Figuren, die sind wirklich...
Ich finde, du hast es richtig gesagt, es ist ein sehr, sehr entspanntes, sehr relaxtes, sehr klar strukturiertes Schlagzeug-Solo. Und ich glaube, gelesen zu haben, und ich glaube, ein Grund dafür ist es, dass sich das Schlagzeug-Solo auf die Missa Luba bezieht. Das ist eine lateinische Messe, die im Kongo aufgeführt wurde und mit kongolesischen Rhythmen und Melodien versehen wurde.
Ach ja,
und darauf soll sich das mitbeziehen. Ich habe mir das ganze Ding angehört. Das ist natürlich so eine Riesenmesse. Das ist ein normaler Messezyklus, wie wir ihn auch in Europa kennen. Mhm. Nur halt anders strukturiert. Und ich habe, man assoziiert vieles damit. Ich weiß auch nicht, ob Herr Buschi das so hat, aber es gibt Quellen, die sagen, ja, er hat sich darauf bezogen und kannte das Werk. Das ist von 1954. Und das sind eben auch solche Trommeln, sehr entspannt. Und genau so finde ich, weil wir vorhin auch schon mal den Begriff, glaube ich, der afrikanischen Rhythmik oder so, diese entspannte, sehr meditative Trommel eigentlich auch.
Bam, bam. Mhm. Und melodiös.
Auch ein sehr guter Sound, finde ich, bei den Toms. Nicht so, es ist alles sehr warm, es hüllt sich schon ein bisschen ein.
Ja.
Mich hat das Schlagzeug-Solo erstmal ein bisschen entspannt.
Ja, und das ein Schlagzeug-Solo, das einen entspannt. Das muss man finden.
Ja, genau. Das ist der Unterschied zu vielen Trommler-Sportlern, ne? Die dann,
ja, ja.
Und, die dann sehr aggressiv trommeln, ne?
Auf jeden Fall. Also ganz klasse finde ich dann die Stelle, wo dann die Hi-Hat auf dem Offbeat reinkommt.
Ja.
Also wo dann plötzlich der Groove kommt. Und mich hat es auch auf eine andere Art entspannt. Ich habe ja andere Hörgewohnheiten quasi. Dieses harte Stereo-Panning, was sich durch das ganze Album zieht. Das Schlagzeug einfach gnadenlos komplett nach rechts oder komplett nach links. Es wird an dieser Stelle so ein bisschen aufgehoben und die Hi-Hats, die Toms wandern so in die Mitte und wandern und
das ist aber Drums, auch, glaube ich, dieses Smoothe von was die Substanzen, wie du sagst, das verstärkt, glaube ich, das Ganze nochmal, ne? Dass du in deinem Kopf, das Geräusche in deinem Kopf hin und her wandern, das ist
ja natürlich. Ja. Also es ist ja auch was, wo man sich dann schnell reinhört, aber es ist erstmal so ungewohnt, als ich Play gedrückt habe und dann deswegen auch mit Kopfhörern, das einfach, ich Schlagzeug komplett rechts, die Gitarre komplett links, der Gesang und Bass auf der Mitte. So, und jetzt sind die Backing Vocals alle links. Das ist mir das erste Mal auch aufgefallen, lustigerweise, als ich den Easy Rider Soundtrack irgendwo mal auf dem Flohmarkt erstanden habe, als Jugendlicher und die Stereoanlage meiner Eltern kaputt waren und ich sagte, wieso kriege ich denn nur das halbe Lied mit? Was ist denn hier los? Bis mir dann erklärt wurde von meinem älteren Bruder, ja, guck mal, das ist Stereo.
Ja. So, war aber, ja damals auch neu, muss man ja dazu sagen. Diese
Effekte. Also für mich war das nicht neu, so in meiner Zeit, aber damals, als das aufgenommen wurde, das ist richtig. Aber man hört sich ja auch rein und es gibt natürlich dann, diese Breite hat natürlich auch was, ne, dass das so alles nebeneinander steht. Und das Solo, ja, klasse. Also so kann man einfach gut folgen. Ist nicht, wie hast du es gerade genannt, ist keine rhythmische Sportgymnastik. Ja. Nicht fünf Rhythmen gegeneinander gespielt, was ja immer sehr beeindruckend ist, aber schwer nachvollziehbar für Nicht-Drummer.
Ja. Es ist auch immer wieder wunderbar, wie sich die Orgel reinschleicht. Mhm. Das ergreift mich jedes Mal wieder so. Das ist unser sakraler Moment, bis natürlich diese kotzende Gitarre später kommt und das alles wieder auflöst, das ich allerdings auch sehr, sehr genial finde. Das Drum-Solo hatte direkten Einfluss auf die Entwicklung der Musikgeschichte. Ein Jahr nach Erscheinen von In der Gala wieder, am 23. Juli 1969, haben die Beatles The End aufgenommen, der Schlusstrack ihres letzten Albums Abbey Road, das ja als vorletztes Album erschien, aber als letztes produziert wurde. The End ist also sozusagen das musikalische Ende der Beatles und die B-Seite von Abbey Road ist eine Hommage an die Musik und die Künstler der ausgehenden 60er Jahre. Und Ringo Starr, der Schlagzeug-Soli, hasste von Hause aus, genau wie die anderen drei, verbeugt sich hier vor Ron Bushy und zitiert das Solo aus In der Gala wieder. Und um meinen Lieblingshasen zu zitieren, bitteschön! Oh yeah!
Das Schöne war, dass ich gelesen habe, dass Ringo Starr tatsächlich Herr Bushy auch mal Backstage getroffen hat und sich dann bei ihm bedankt hat, dass er sich das Solo ausleihen durfte.
Ja, das ist schön. Ringo Starr und seine Hommage an In der Gala wieder auf Abbey Road, aber nicht nur die Beatles sind von Iron Butterfly und der Gala wieder inspiriert worden. Der Song hatte einen ziemlichen Impact in der Popkultur. Thomas, du hast eben schon mit Dance und Hip-Hop, vor allem im Hip-Hop halt direkt Einfluss genommen, aber es gibt durchaus noch mehr.
Ja, es gibt eine Coverversion von Slayer, die schlecht weggekommen ist in den Rezensionen, muss ich sagen. Ich habe sie mir jetzt noch nicht angehört, muss ich gestehen, aber die Incredible Bongo Band hatten wir gerade schon. Meine persönliche Referenz, die ich dir sofort gesagt habe, die Simpsons. In der Folge Bart verkauft seine Seele, zu Deutsch heißt sie so, und er bringt quasi mit diesem Song die die Organistin aus der Kirche um die Ecke.
Weil sie vor Erschöpfung zusammenbricht.
Richtig, ne? richtig. Also es gibt da einen ganzen Schwall an Sachen. Soll ich alle auflisten?
Nee, das brauchst du nicht.
Ich glaube, wir machen es ein bisschen schnell, aber es ist einfach wirklich einfach eine Referenz. Und für mich, also wie ich es am Anfang gesagt hatte, ich kannte das Riff. Ich hatte dieses Inagada da wieder schon mal gehört. Und ich hätte jetzt bis ich auch ewig gedacht, dass das irgendwie eine indische Bedeutung hat oder so. Aber es ist doch gut, dass das aufgeklärt wurde durch diesen Podcast, auch für mich, Idioten. Also das hat sich einfach verselbstständigt so ein bisschen und hat einfach bei vielen Leuten, die dann selber kreativ waren, einfach so einen Eindruck anscheinend hinterlassen, dass sie es selber aufnehmen mussten. Und was ihr gerade hattet, dieses Düstere, was du bei Nas angesprochen hast, Stefan, dieses Riff eignet sich, glaube ich, auch für viele düstere Sachen. Also wenn ich hier auf meine Liste gucke, Resident Evil 3, das ist so ein Splatter-Action-Film, Horrorfilm. Dann haben wir hier The Final Nightmare von 1991, also Freddy Krueger, auch ein Horrorfilm. Dann haben wir, was war das andere? Mit M? Mindhunter. Mindhunter war es, ne? So. Ja, so, also auch über einen Serienmörder. Also es hat schon was sehr Bedrohliches.
Nicht immer,
okay.
Nicht immer. Ich habe nämlich auch was mit M gefunden. Boney M nämlich. Frank Farian hat sich tatsächlich auch an Inagada da wieder vergriffen. Hören wir mal in die Eingangssequenz rein.
Nosferatu.
Und achtet mal auf die Gitarre und mal sehen, ob ihr die gleiche Assoziation wie ich habt. Auch unser Hörer Uwe Six bitte von Pink Floyd Project.
Was ist das? Scheiße. Oh, super.
Weißt du, was du meinst? Ja, das ist zum Beispiel.
The Wall, oder? Die Gitarre.
Obwohl, hier hat er dick, und bei The Wall ist dacke. Aber ja, es ist schon vom Sound her natürlich nachgemacht. Ja. War ja ein top angesagter Sound, The Wall.
Ja. Ah, Inagada dann wieder.
Das war jetzt so ein bisschen meine Lieblingsversion von heute, möchte ich sagen.
Another Brick in the Wall in einem Song von Frank Farian. Ich finde es grandios. Ich finde es immer wieder schön, wenn die Realität die eigenen Vorurteile widerlegt. Im Gespräch mit den Kolleginnen in der Redaktion hatte ich das Gefühl, dass Inagada da wieder doch hauptsächlich ein Thema für Männer in den besten Jahren ist. Und das, obwohl ich doch den Song durch meine Schwester näher gebracht bekommen habe. Liebe weibliche Meilensteine-Fans, bitte schreibt doch an meilensteine@swr.de, ob das eher ein Männerding ist oder auch Frauenfans dieses Albums sind. Umso erfreuter war ich darüber, dass ich bei der Recherche zu dieser Folge auf ein YouTube-Video der damals erst, wenn ich richtig gerechnet habe, 15-jährigen Schlagzeugerin Sina Döring gestoßen bin. Sina hat allein auf YouTube 1,5 Millionen Follower. Und unter anderem spielt sie mit einer Band aus Herren im besten Alter in der Gada da wieder. Und ich hatte feuchte Augen vor Rührung über dieses wunderbare Feingefühl am Schlagzeug. Wir haben den Link zu Sinas Version von in der Gada da wieder in unseren Shownotes auf swr1.de abgelegt. Und hier kommt ein kleiner Ausschnitt aus Sinas Drum-Solo zu in der Gada da wieder. Das ist so, das kommt so.
Ja, sie hat sogar Thomas Stereobild, geliebtes neues Stereobild übernommen.
Ja, genau. Aber es ist halt so swingig, locker gespielt. Ja. Es ist bewundernswert. Ich finde es ganz toll. Besser geht es eigentlich gar nicht.
Es ist jetzt schon fast melodisch. Ich meine, die Drums sind gestimmt auch, durchgestimmt. Und du hast schon fast...
Kannst schon fast mitsingen. Ne?
Du hast schon fast eine Melodie, die gespielt wird.
Stefan, Thomas, was bleibt und was ist das Vermächtnis von Inagada da wieder und was ist für euch eine Erkenntnis aus dieser Folge? Jugend vor, Thomas.
Das Vermächtnis aus dieser Folge, boah, das ist ein bisschen schwer, aber A-Seiten lohnen sich auch vielleicht. Nein, die Erkenntnis für mich ist, dass dieses Album durchaus zu Recht als Meilenstein bezeichnet werden kann, auch wenn ich es vorher nicht kannte. Also das hat mir wirklich gut gefallen beim Durchhören. Das ist ein richtiges Album. Also die Songanordnung fand ich auch super schlüssig, wie du es schon gesagt hast, dieser Verlauf und auf diese lange B-Seite hin, dass man da so ein bisschen drauf eingestimmt wird. Und für mich das Vermächtnis, dass ich durchaus sehr viel übrig habe für Background-Vocals aus dem Beat-Zeitalter. Die haben mich sehr, sehr fröhlich gemacht und ist einfach eine schöne Platte.
Stefan.
Erkenntnis ist, dass mich sehr gefreut hat, dass Thomas heute dabei ist und ich mal so ein alter Herrensack-Rock-Album man sitzt dann manchmal so unter uns, die wir das ja gewöhnt sind, mit den Alben sind wir ein bisschen sozialisiert und dann kommt eine Person dazu, in dem Fall Thomas, der uns das mal aus einer anderen Sicht geschildert hat, was für mich auch völlig neue
in der Tat,
Blickrichtung auf das Album eröffnet hat. Das Vermächtnis habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Genau. Es ist in der Tat eine Verbindung zwischen dem von der Beatmusik, von dem Hippie-Sein in einer etwas ernster zunächst, auch musikalisch dann etwas schwerere Zeit, die dann geprägt ist durch Hard Rock, Heavy Rock, Brock Rock, all diese Sachen, die dann auch plötzlich, und es bereitet den Weg auch für 20-Minuten-Version, 30-Minuten-Version, schlussendlich, Death Total hatten wir auch 43 Minuten, Thick as a Brick. Auch das war dann möglich plötzlich.
Ich danke euch und tschüss, bis zum nächsten Mal.